dich bitten, dass du einfach diesen Raum jetzt einnimmst und dass du alle Störenden wegnimmst, Herr. Wir wollen dir einfach die Ehre geben. Du bist so gut, Jesus. Danke, dass du uns so sehr liebst, Herr. Danke, dass du uns siehst, Herr Jesus. Und danke, dass du auch heute Morgen uns begegnen willst, Herr. Und dass du uns heilen möchtest, retten möchtest, Herr. Dass du Dinge neu tun willst. Und vor allen Dingen, dass wir verstehen, wer wir in dir sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich habe heute das Thema Identität in Christus. Wer sind wir in Jesus? Und um zu verstehen, wer wir eigentlich in Jesus sind, müssen wir erstmal verstehen, dass wir manchmal unser Leben lang auch als Christ in falschen Identitäten leben. Und ich möchte heute über drei falsche Identitäten sprechen, ja, in denen die meisten Menschen leben und auch viele Christen leben und erst ganz langsam verstehen, was Jesus eigentlich am Kreuz getan hat und dass ich ein neues Leben bekommen habe und was bedeutet das eigentlich. Und deswegen die Frage, wer oder was definiert mich eigentlich? Da ist mal die Frage gestellt, wer bin ich und was macht mich aus? Ja, so eine gute Frage. Und ich starte mit einer Geschichte aus Afrika, einer Fabel aus Afrika. Die meisten kennen die vielleicht, aber die ist richtig cool und die zeigt, was es bedeutet, wenn du in einer falschen Identität lebst. Eines Tages geht ein Bauer auf sein Feld und er findet vom Baum runtergefallen, ein Adlerei. Er nimmt dieses Adlerei, geht nach Hause zu seinem Hof und legt das im Hühnerstall bei den Hennen hin. Und die Hennen brüten dieses Adlerei aus. Der Adler schlüpft, er wächst zusammen mit den Küken auf und ja, er fängt an, wie ein Huhn zu leben. Er schlägt mit den Flügeln so eineinhalb Meter über den Boden, flattert er manchmal durch die Gegend, er fängt an, die Würmer auf dem Boden zu picken und im Dreck rumzuwühlen. Er sucht Insekten und so lebt der Adler unter den Hühnern. Und Jahr um Jahr vergeht, der Adler wird immer älter und eines Tages schaut er so nach oben und sieht ganz oben einen herrlichen Vogel kreisen am Himmel. Und er sagt, wer ist das? Fragt er seinen Nachbarhuhn, das gerade neben ihm steht. Und er sagt, ja, du, das ist der Adler, der König der Vögel. Und der Adler denkt so, oh, wäre das nicht cool, wenn ich auch so fliegen könnte und so kreisen könnte und so ein herrliches Leben hätte. Und das Huhn, vergiss es einfach, wir sind Hühner. Und der Adler vergaß es wieder. Und er lebte genauso weiter und starb in dem Glauben, ein Huhn gewesen zu sein. Ja, im übertragenen Sinne, um das mal ganz weit auszuweiten, wir sind kein Huhn, du bist kein Huhn mehr, sondern du bist ein Adler, wenn du neues Leben in Gott empfangen hast, im übertragenen Sinne. Ein Kind Gottes ist nicht mehr zu einem Hühnerdasein berufen, sondern zu einem Adlerdasein. Also höre auf, dich wie ein Huhn zu benehmen, also sage ich auch zu mir, ja. Denn du bist in Christus zu einem ewigen Leben berufen und Gott hat dir eine neue Identität in Jesus gegeben. Und das ist nicht, dass du ein Huhn bist, sondern du bist wie dieser Adler. Nur dieser Adler hatte nicht verstanden, dass er ein Adler ist. Deswegen ist er sein Leben lang da im Hühnergehege rumgelaufen, hat im Dreck rumgepickt und ist als Huhn gestorben, obwohl er ein Adler ist. Ihr wisst ja, der Adler ist dazu geboren, um zu fliegen, um zu jagen. Der Adler ist die Majestät, der König der Lüfte. Aber solange der Adler denkt, er ist ein Huhn, wird er niemals in dieser Bestimmung leben, in der er eigentlich, oder die eigentlich für ihn gedacht ist. Und auch du und auch ich, wir wurden zu höherem berufen. Das heißt, du hast in Christus die höchste Berufung erhalten, und zwar ein Kind Gottes zu sein. Das ist die höchste Berufung. Damit geht alles los und damit endet auch alles. Du bist ein Kind Gottes. Egal, ob du schon über 80 bist oder ob du erst 16 bist, ob du vielleicht 5 Jahre dabei bist oder schon 55 Jahre im Glauben bist, du bist und bleibst ein Kind Gottes. Und das ist die höchste Berufung. Ja, so, das Ding ist nur, dass wir oft nicht verstehen, welche Identität wir in Christus haben. Identität, habt ihr verstanden, was es ist, ne? Wenn du einen Passport hast, einen Ausweis, in der Amtssprache steht da dein Name drauf, dein Geburtsdatum, deine Adresse. Das ist deine Identität, das bist du. Sozialversicherungsnummer, um das mal so zu erklären. Versteht ihr? Aber in Christus ist unsere Identität was ganz anderes, beziehungsweise die Identität, die wir von ihm bekommen haben, ist viel gewaltiger. Und ich möchte heute über drei falsche Identitäten sprechen, in denen wir leben. Die erste, oder bevor ich zur ersten komme. Jetzt kann man mal zurückmachen, sorry. Kannst du mal zurückmachen? Genau. Es ist so, du bist zu einer Liebesbeziehung mit Jesus geschaffen. Und doch ist es so, dass wir das oft gar nicht verstehen und genießen können. Und es dauert lange, 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 bis wir verstehen, Gott hat mir ein neues Leben gegeben. Und die meisten Christen, auch ich, wir müssen da erstmal lernen, herauszukommen. Das heißt, das Wort Gottes verändert dich und mich. Der Heilige Geist verändert dich. Du fängst an zu beten, andere beten für dich. Du wirst in Freiheit hineingeführt. Du erlebst Heilung. Und das dauert einfach. Und doch ist es so, dass wir in dieser falschen Identität leben, die wir uns erworben haben, die uns anerzogen worden ist, in der wir aufgewachsen sind, in dem Umfeld. Und so leben dann viele Menschen wie ein Huhn statt wie ein Adler. Und du bist ein, wenn ich dich so anschaue heute Morgen, wenn Gott uns sieht, dann sagt er, du bist ein einmaliger Ausdruck von der Liebe Gottes, von meinem Herzen. Und ich möchte eine innige Gemeinschaft mit dir haben. Und verstehst du, Jesus hat dich vor Grundlegung der Welt bereits erwählt. Dass du heute Morgen hier bist, ist kein Zufall. Er möchte eigentlich, dass alle Menschen gerettet werden. Aber nicht alle lassen sich rufen. Das Problem ist nur, wenn das hier bei mir bleibt, und so lange war es bei mir auch, wenn es hier bleibt, aber nicht hier ins Herz fällt, wenn es nicht verständlich wird, dann ist es theoretisches Kopfwissen. Und dann hat es keine bleibende Veränderung. Und die Jünger, sie waren 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs, da waren auch Frauen dabei und sie haben Jesus gesehen, sie haben ihn gehört, sie haben ihn erlebt. Sie haben angefangen zu verstehen, ach, das möchte Gott von mir. Oder so ist Jesus, so ist Gott. Und dann hat angefangen eine Veränderung in ihrem Leben. Und später haben sie den Heiligen Geist bekommen an Pfingsten. Und übrigens hast du auch den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und du hast nicht nur ein neues Leben empfangen, sondern sogar den Geist Gottes in dir. Und die Jünger hatten das gehört und gesehen, aber sie mussten erst mal lernen, diesen Neuen zu wandeln, zu gehen. Und sich von Gott lieben zu lassen und ihn zu lieben von ganzem Herzen und ihm zu gehorchen und dem Wort Gottes zu folgen und Gottes empfangene Liebe, die du von ihm empfangst, weiterzugeben, ist deine allererste Berufung. Mehr nicht. Verstehst du? Also ganz stressfrei. Ich sag's nochmal, sich von Gott lieben zu lassen und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit aller Seele, mit allem und seinem Wort und ihm zu gehorchen und das Empfangene, was er dir gibt, dann weiterzugeben, das ist deine allererste Berufung. Alles andere ist zweitrangig. Er ist unsere Quelle. Er ist unsere wahre Identität. Und wenn ich mein Herz nicht, vor Gott ausschütte und es nicht vor Gott bringe, wenn ich es nicht erfüllen lasse, dann sättige ich mein Herz woanders. Dann fange ich an, nach links und nach rechts und geradeaus und nach unten und nach oben und nach hinten zu schauen. Ja, kennt ihr. Aber ich sage dir, du bist geliebt, egal was passiert. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Und Gott gab sein Wertvollstes, seinen Sohn. Und hast du gedacht, dass er sein Wertvollstes gab für etwas, was weniger wertvoll ist? Glaubst du, dass Gott etwas sein Wertvollstes gab, um eine schäbige Sache damit zu erkaufen? Auf keinen Fall. Jesus bezahlte den höchsten Preis. Gott gab sein Wertvollstes, weil er das Wertvollste erkaufen wollte nämlich dich, den Menschen. Er wollte dich erkaufen. Und deswegen hat es Jesus alles gekostet. So, der erste Punkt jetzt. Ich lebe in einer falschen Identität. Könnt ihr mal weitermachen? Oder, sorry. Genau. Ich lebe in einer falschen Identität, wenn ich meinen Wert, meine Liebe, meinen Selbstwert davon abhängig mache, was ich habe oder besitze. So leben die meisten Menschen auf dieser Welt. Ich bin nur was, wenn ich was habe. Ich bin nur was, wenn ich reich bin. Ich bin nur was, wenn ich was vorweisen kann. Also Ronaldo ist ja richtig reich, er ist erfolgreich, er ist einer der besten oder der Top-Fußballspieler. Ja, also er ist reich und erfolgreich, also Ronaldo ist richtig geliebt, oder nicht? Doch, Ronaldo ist doch mehr geliebt als du und ich, oder nicht? Weil er ist ja reich und erfolgreich. Ist es so? Manche sagen ja. Der ist reich, der ist geliebt, der hat ein super Leben, also Gott meint es wohl besser mit Ronaldo als mit mir. Aber das stimmt nicht. Ja? Und da ist die Frage, wo du deinen Wert draus beziehst. Wenn du arm bist, wenn du nichts hast, dann sagst du, ich bin nicht geliebt, ich bin nichts wert. Ob im Finanziellen, im Intellekt, im Verstand, im Denkvermögen. Und das ist die Ansicht unserer heutigen Leistungsgesellschaft. Du bist nur was, wenn du was hast. Wenn du nichts hast, dann bist du auch nichts. Der Obdachlose, der sozial Schwache, der hier auch bei uns reinkommt, ich weiß es nicht, aber manchmal, vielleicht ertappt man sich dabei oder ich habe es erlebt, dass man von oben herab auf diese Menschen schaut und sagt, wieso leben diese Leute so? Wieso, warum sind sie so? Und ich verstehe es nicht. Und ich verurteile sie in meinem Herzen oder vielleicht sogar verbal, keine Ahnung. Und dann sagte mir einer, weißt du was, Andreas, ich möchte gar nicht zurück ins normale Leben. Ich war mal ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ich habe alles verloren, ich bleibe lieber auf der Straße, weil das Leben auf der Straße ist viel einfacher. Und ich gucke ihn so an, ich denke, hä? Er sagt, ja, dein Leben, was du hast in dieser Gesellschaft, will ich gar nicht mehr haben. Aber es ist Fakt, die meisten Menschen heutzutage oder überhaupt, je höher dein Einkommen, je größer das Auto, je teurer die Wohnung, je besser das Haus, desto mehr ich mir leisten kann, desto besser fühlst du dich. Ja, nein? Ja, die meisten schon, ne? Wenn du mehr hast, fühlt man sich besser. Man hat deine Sicherheit. Aber das Ding ist, du hast keine Sicherheit außer in Christus. Du hast eine Identität in Jesus bekommen. Und nicht dein Reichtum, dein Geld macht dich sicher, sondern allein Jesus. Und ich sage dir heute Morgen, und das gilt auch für Leute, die, ja, da komme ich gleich zu, wenn materielle Dinge in deinem Leben einen höheren Stellenwert haben als Gott oder Menschen, dann musst du aufpassen, dann musst du wirklich aufpassen. Weil es gibt reiche Menschen, die richtig handeln und die damit verantwortungsvoll umgehen. Aber wenn du sagst, ich will immer mehr haben, dieses immer mehr haben wollen, nicht zufrieden zu sein, nicht satt zu sein, kann sich zu einem Teufelskreis der Habsucht und Gier entwickeln. Und die Bibel sagt ganz klar, dass kein Habsüchtiger und kein Gier, also Leute, die gierig sind, das Himmelreich ererben werden. Das sagt Paulus im 1. Korinther 6, 9 und so weiter, im Vers 10. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Davor führt er Leute auf, die sexuell unmoralisch leben, Götzen anbeten, die Ehe brechen und so weiter. Er sagt, diese Leute werden das Himmelreich nicht ererben. Und dann sagt er aber auch, und das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt seid ihr reingewaschen von eurer Schuld. Ihr gehört nun zu Gott und durch Jesus Christus seid ihr freigesprochen. Ja, habsüchtige und gierige Menschen müssen nicht immer reich sein. Die können auch ganz arm sein. Aber eins ist Fakt, sie halten alles fest, mehr, mehr, mehr. Sie denken nur an sich. Sie sind nicht großzügig, sie sind eng in ihrem Herzen. Und ihr Leben ist oft arm und mickrig. Und am Ende haben sie nichts. Jesus sagte einmal in Matthäus 6, 24, er sagt letztendlich, du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Du kannst nicht zwei Leuten gleichzeitig dienen. Na, wenn du dem einen richtig dienen willst, wirst du den anderen vernachlässigen. Er sagt, er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Okay. Dürfen Christen nicht reich sein? Klar dürfen sie reich sein. Klar dürfen sie, sehen wir auch in der Bibel, im Alten Testament, Abraham und Co. Reich und gesegnet waren sie. Aber das Ding ist, Gott sagt, pass auf dein Herz auf. Gott hat dir viel gegeben. Er hat dich erfolgreich gemacht, damit du in Gottes Reich und Gott das zurückgeben kannst, was er dir jeden Monat so viel gibt. Und auch, dass du in andere Menschen investieren kannst. Ja? Gott kennt dich und mich. Er weiß, wie schwach mein Herz ist. Deswegen hat Gott schon im Alten Testament eine Schutzmaßnahme ergriffen. Er sagte, ich möchte, dass ihr den Zehnten ins Haus Gottes, dass ihr den Zehnten euer Einkommen oder eure Einnahmen gebt. Und Jesus sagt sogar, weißt du, ich sorge mich so oft, aber ich kann mein Leben doch nicht um eine Sekunde verlängern. Und mit keinem Geld der Welt kann ich mir Gesundheit erkaufen. Ich kann vielleicht mein Leben verlängern, aber keine Gesundheit erkaufen. Und es geht bei dem Zehnten, um dem, dass wir unseren Zehnten geben oder ein Opfer geben, nicht um die Frage, oder es geht letztendlich um die Frage, was bewirkt dieses Geben? Ja? Was bewirkt das Geben in meinem Herzen? Was will Gott mir dadurch zeigen? Kann es sein, dass Gott, indem ich anfange, freigebig zu geben, dass ich in eine Freiheit hineinkomme, die Gott für mich hat? Kann es sein, dass er, dass er möchte, dass ich alleine von ihm abhängig bin und nicht von meinen Kontozahlen, ob die nun ganz groß sind oder ob ich gar nichts habe. Und was hat das Geben mit meiner Identität zu tun? Ganz viel, weil Jesus gab auch alles. Ja, früher war das so, wenn ich was spenden wollte oder wenn Rosi und ich was spenden wollte, habe ich immer Angst bekommen. Es war für mich wie eine Bedrohung manchmal, wenn ich mein altes, gebrauchtes Auto verleihen musste. Ich dachte mal, hoffentlich kriege ich den Wagen heil wieder. Und dann saß du im Gottesdienst und dann wurde ein Missionsaufruf gemacht und Rosi sagte so, hey, wir können dem noch was geben, dem Pastor, dem Missionar. Und ich so, ja klar, so 50 oder 100 Euro. Und sie so, nein, bist du, ich habe an 1000 gedacht. Und dann haben meine Frau und ich uns gestritten und geschimpft. Nicht im Gottesdienst, manchmal zu Hause. Und am Ende haben wir dann doch die 1000 Euro gespendet oder sogar mehr. Und ich sage dir, es hat bei mir lange, lange, lange gedauert. Ganz lange, viele Jahre. Und mittlerweile fällt es mir leichter. Aber es war so, als wenn mir jemand meine Hand abnimmt und ich sie nicht wiederbekomme. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt was geben muss oder auch mein Auto geben muss oder Geld, dann bin ich nachher, stehe ich da mit leerer Portemonnaie da oder so. Und weißt du, Gott braucht dein Geld und mein Geld nicht, aber ich brauche Freiheit in meinem Herzen. Und ich brauche Freiheit im Geben, so wie Jesus sein Leben gab und nicht nur das. Und ich brauche Freiheit, dass ich loslassen kann, vertrauen kann. Darum geht es. Wenn Geben eine Bedrohung für dich ist, ja, wenn es ein Kampf für dich bedeutet, wenn Verlustängste in dir hochsteigen, wenn du aufgefordert wirst, dann kann es sein, dass es eine falsche Identität ist, in der du lebst. Es kann auch ein enges Herz sein. Es kann auch ein geiziges Herz sein. Keine Ahnung. Aber gib es Gott. Bring es Jesus. Jesus sagte im Johannes 8, 36, er sagt, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht. Nur dann, wenn Jesus dich frei macht, bist du wirklich frei. Und du bist frei, weil mit ihm hast du ein neues Leben bekommen. Wir sollen wieder Sklaven des Teufels sein, noch Sklaven des Mammons, sagt die Bibel, also des Geldes oder Besitzes. Wir sollen von nichts versklavt sein, weil ein Leben lang versklavt zu sein, bedeutet am Ende, dass du vielleicht die Ewigkeit, ja, dass du das ewige Leben nicht bekommst und verlierst. Deswegen hat Jesus dich und mich erkauft. Und wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst, kannst du so wie du bist heute zum Kreuz kommen. Du kannst zu Gott kommen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Mach mich frei. Weißt du, er hat dich erkauft. Wir gehören uns nicht mehr selber. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber es ist einfach so, wir gehören nicht mehr uns. Paulus, er sagt zum Beispiel im ersten Römer 1,1, er schreibt, dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener von Jesus Christus. Im griechischen Text steht hier nicht Diener, sondern Knecht oder Sklave. Ja, das Wort Soleus oder Doulos geschrieben, bedeutet unfreier Mensch, Knecht, Sklave, Diener. Und Paulus, er war freigekauft, Jesus hat ihn freigekauft, er gehörte ihm. Und dass er sagt, ich bin ein Sklave, damit meint er eigentlich, dass er von Jesus erkauft worden ist und damit meint er seine Position vor Gott. Paulus war ein freier Mann in dieser Welt. Er war kein Sklave mehr, doch er sagte, ich bin ein Knecht, ich bin ein Sklave von Jesus Christus, weil Jesus mich erkauft hat mit seinem Blut, weil ich ihm gehöre. Du kannst nur zwei Personen gehören auf dieser Welt. Entweder dem einen da unten oder den Feind oder du gehörst Gott. Dazwischen gibt es nichts. Du kannst nicht sagen, ich bin neutral. Ich gehöre weder Gott, weder gehöre ich dem Teufel. Es funktioniert nicht. Deswegen sagt Paulus, ich bin ein Sklave von Jesus, ein Knecht Jesu Christi. Okay, wenn du anfängst zu geben, zu teilen, wenn du sagst, Gott, ich gebe dir mein Herz, beschneide es, dann wirst du hineinkommen in diese neue Identität. Und wenn du anfängst, deine Zeit, deine Kraft, deine Finanzen zu teilen, auch praktische Hilfe, dann wirst du erleben, wie Gott dich segnen wird. Vielleicht im anderen Bereich, aber du wirst irgendwann sagen, warum habe ich nicht schon längst damit angefangen? Warum habe ich so lange viel gewartet? Wieso habe ich so viele Jahre im Kreis gelaufen? Dein Wert, dein Besitz hängt also nicht von deiner Leistung ab. Der zweite Punkt ist, ich lebe in einer falschen Identität, wenn ich meinen Wert, meine Liebe, meinen Selbstwert, also so wie ich mich angenommen fühle und geliebt fühle, von meinem Tun und von meiner Leistung abmache oder beziehe. Ja, kennst du auch. Ich fühle mich nur gut, wenn ich was leiste. Ich fühle mich nur gut, wenn ich arbeite. Ich fühle mich nur gut, wenn ich produktiv bin. Schaffe, schaffe, Häuslebauer, sagen die Schwaben. Der typische Spruch. Beinahe jeder Deutsche weiß genau, was das bedeutet. Wisst ihr, was die Schwaben sind, für die, die vielleicht zugereist sind oder nicht aus Deutschland kommen? Im Schwabenländer gibt es die meisten Bausparkassen, 2009. Und nicht nur die meisten Bausparkassen, sondern auch die meisten Bausparer. Weil die Schwaben sagen sich, Geld für Miete rauszuwerfen, ist Blödsinn. Deswegen bauen sie, wie die Weltmeister, oder haben gebaut. Ich fühle mich nur gut, wenn ich was leiste. Wenn ich produktiv bin. Und das gilt auch in unserer Nachfolge, in unserem Leben mit Gott. Und das Problem ist einfach, wenn du deinen Wert davon abhängig machst, wie produktiv du für Gott bist, dann bist du auf dem Holzweg, dann lebst du in einer falschen Identität, dann lebst du nicht in der Freiheit, die Christus für dich hat. Das kann genauso so in der Gemeinde sein, ja, dass du in der Gemeinde dienst und Dinge tust und du denkst, weil ich was tue, weil ich produktiv bin, weil ich fleißig bin, deswegen liebt Gott mich mehr. Jesus hat das niemals getan. Ich habe letztes Mal schon gesagt, Jesus tat das, was er den Vater tun sah. Jesus hat keinen Aktionismus betrieben. Er ließ sich vom Vater leiten und wir sollen uns heute vom Heiligen Geist leiten. Wir sollen arbeiten, ja, wir sollen nicht faul sein. Wir sollen dienen, ja, aber nicht aus unserer eigenen Kraft heraus oder aus unserem eigenen Aktionismus. Und wir stehen in der Gefahr, in diesen Aktionismus, in Stress und Unruhe zu verfallen, getrieben zu werden, schneller, höher, weiter, mehr, effizienter. Die Zahlen müssen steigen. So hat Jesus niemals gelebt und gedient. Und Gott hat auch hier etwas vorgesorgt. Im 1. Mose 2:2-3, da steht es, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und er ruhte von seiner Arbeit. Gott ruht von seiner Arbeit, obwohl er Gott ist und ewig ist. Und dann heißt es, und darum segnete er den siebten Tag. Und er sagt, das ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Dieser siebte Tag gehört Gott. Okay? Das heißt, nach sechs Tagen soll ich mal Siesta machen. Muss ich Pause machen? Eine klare Anordnung Gottes. Wenn ich das nicht tue und ich habe es oft nicht getan, dann ist es wie ein Fluch auf deinem Leben oder unserem Leben. Dann wirst du nämlich irgendwann krank und kaputt gehen und ausgepowert und erschöpft und müde sein. Wenn ich sage, ich will die Welt retten, sieben Tage lang die Woche, funktioniert das nicht. Malochen und Arbeiten war für mich persönlich lange der Hauptlieferant meines Wertegefühls. Wenn ich malocht habe, wenn ich gearbeitet habe, dann habe ich mich gut gefühlt. Dann war ich wer. Ja, kennt ihr vielleicht auch. Meine Eltern haben mich so erzogen, nicht bös gemeint, in der Schule, in der Ausbildung, auf meiner Arbeit, in der heutigen Leistungsgesellschaft. Lange habe ich dieser Lüge geglaubt, ich muss so leben und so arbeiten, damit ich wertvoll und geliebt bin. Stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Wie gesagt, wir sollen nicht faul sein, aber wir sollen unsere Arbeit und Nachfolge für Jesus aus Liebe zu ihm tun. Aber wir sollen das mit Hingabe und Einsatz machen, aber nicht zu sagen, ich mache jetzt mehr, damit er mich mehr liebt. Dein Wert, mein Wert, hängt vor Gott nicht von deiner Leistung ab. Überhaupt nicht. Ja, dein Wert hängt nicht von deiner Leistung vor Gott ab. Ihr kennt die Geschichte, Jesus mit seinen Jüngern, habe ich nicht drauf im Bildschirm, erzähle ich so ganz kurz. Er besucht Martha und Maria. Alle gehen ins Wohnzimmer, alle pflanzen sich ins Wohnzimmer. Maria setzt sich zu den Füßen Jesu und hört zu. Und eine Person ist am Ackern, am Buckeln. Das ist Martha. Vielleicht in der Küche, vielleicht draußen. Sie kocht Essen. Sie bemüht sich um die Bewirtung der Gäste. Und rackert sich ab. Kennst du das auch? Ich kenne das auch. Bin ich draußen am Grillen, der Grillmeister, der einsame Grillmeister auf dem Feld. Alle sitzen und essen und trinken. Und ich denke so, wieso muss ich immer grillen? Ja? Mittlerweile haben das dann meine Söhne übernommen oder meine Tochter. Also vor allem mein einer Sohn. Und genauso stehe ich da auch. Ich weiß genau, wie Martha sich fühlt. Die sitzen da alle im Wohnzimmer und chillen und ich arbeite und gehe zu meiner Frau und sage, sag mal, können die mir nicht mal helfen? Bin richtig sauer. Manchmal war ich sauer. Ja, so ähnlich hat Martha sich vielleicht auch gefühlt. Und dann geht sie zu Jesus und sagt, Jesus, siehst du nicht, dass ich hier arbeite? Sag doch meiner Schwester, sie soll mir helfen. Und was sagt Jesus zu ihr? Er sagt, meine liebe Martha. Er sagt, meine liebe Johanna, meine liebe Rosi, meine liebe Gabi, mein lieber Ronny, ich weiß es nicht, was er sagt. Mein lieber Andreas, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Meine liebe Martha, aber im Grunde ist doch nur eins wichtig. Maria hat das erkannt und das werde ich ihr nicht nehmen, sagt Jesus. Martha fühlt sich im Stich gelassen. Ihre Schwester hilft nicht und sie geht zu Jesus und ist enttäuscht. Und sie klagt indirekt Jesus sogar an. Siehst du nicht, dass mir niemand hilft, Jesus? Aber Jesus bringt es auf den Punkt. Er sagt, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten, aber im Grunde ist nur eins wirklich wichtig. Und Maria hat das erkannt und das werde ich hier nicht nehmen. Jesus ermahnt nicht Maria, sondern er ermahnt Martha. Ihr Herz, das Herz von Martha war gefangen von Unruhe, von Sorgen. Und sie hat sich über viele Dinge in den Kopf zerbrochen. Sie hat gedacht, ich habe die wichtigste Person heute in meinem Haus. Und sie hat angefangen zu arbeiten und zu machen und zu tun. Und das Problem ist, Martha geht leer aus. Der Sohn Gottes sitzt in ihrem Wohnzimmer, aber sie ist draußen am Wursteln, am Rotieren. Hätte Martha sich reingesetzt zu Jesus und den anderen, glaubst du, dass Jesus sie angeflaumt hätte? Bestimmt nicht, auf keinen Fall. Er hätte gesagt, ja, setz dich hin. Und am Ende werden alle aufgestanden, werden alle gemeinsam das Essen zubereitet. Maria, sie kostete jede Sekunde aus. Sie wusste, das ist die Gelegenheit. Jetzt ist es Zeit zu lernen. Jetzt ist es Zeit zu hören. Jetzt muss ich verstehen. Und ihr Herz wurde reich beschenkt in dem, was Jesus sagte, in dem, was er lehrte. Seine Worte waren, der Raum war erfüllt mit seiner Gegenwart, mit seinen Worten. Und Maria hat irgendwas erkannt, wir wissen nicht was. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das Empfangene an diesem Tag, wo sie zu den Füßen Jesu sitzt, dass sie später an Menschen weitergibt. Und wir können nur das weitergeben, was wir von Gott empfangen. Deswegen ist es so wichtig, sich hinzusetzen, die Tür abzuschließen, in dein Kämmerlein zu gehen und einfach zur Ruhe zu kommen und zu empfangen und zu hören. Manchmal spricht Gott nicht. Vielleicht hörst du ihn oft nicht, aber einfach zu sagen, Herr, ich bete dich an. Ich will empfangen, ich will zuhören und ich will das weitergeben, was du mir gibst in der stillen Zeit. Ich will das weitergeben, was du durch dein Wort zu mir sprichst. Vielleicht hast du gar keine Zeit, vielleicht bist du im Auto. Und ich habe es oft erlebt, ich habe in Sprachen gebetet und Gott hat mir im Auto, im Firmenwagen Dinge gezeigt. Es ist auch möglich. Gott möchte dich freisetzen und mich von dieser falschen Identität und der Lebensweise ständig etwas tun und leisten zu müssen. Er hat seinen Kindern eine Schabbatruhe verheißen. Und das bedeutet nicht nur, dass du den siebten Tag oder einen Tag in der Woche innehältst, sondern es bedeutet, dass du in einen Lebensstil führst, wo du immer wieder aus Stress, Arbeit in eine Ruhe, in eine Entspannung reinkommst und dann wieder neu, um in den Alltag zu starten. Du musst in diese Entspannung und diese Ruhe hineinkommen, die Gott für dich vorbereitet hat. Du musst in diesen Frieden, diese Geborgenheit, die Gott für dich da hat, hineinkommen. Du musst lernen und auch ich muss es lernen, unbedingt. Wir müssen frei werden von dieser falschen Identität, des ständigen Arbeitens und Leistung bringen zu müssen, auch vor Gott. Weißt du, zum Schluss, bevor der letzte Punkt kommt, du bist geliebt und deshalb bist du wertvoll. Du bist nicht wertvoll und deshalb geliebt. Gott sagt nicht, ach, da ist was ganz Wertvolles und weil es wertvoll ist, liebe ich es. Nein, du bist in erster Linie geliebt, weil du wertvoll bist. Okay, ganz wichtig. Der dritte und letzte Hauptpunkt, ich lebe in einer falschen Identität. Wenn ich meinen Wert, meine Selbst, meine Liebe aus meiner Position und meine Anerkennung und Bestätigung von Menschen beziehe. Ja, kennst du das vielleicht? Also ich kenne das gut. Ja, gut gemacht, hast du toll gemacht. Ah, dann geht das runter wie Öl, dann freut man sich. Bestätigung, Anerkennung. Super, du warst heute besser. Deine Kollegen waren heute nicht so gut. Ah, gut, dass du das geschafft hast, den Auftrag. Oh, du hast heute super Lobpreis gemacht. Ah, gut, die Technik war genial. Ah, die Predigt war auch gut, Andreas, oder auch nicht. So versuchen wir, Anerkennung und Bestätigung von Menschen zu bekommen. Ja, ist dir auch wichtig, was andere Menschen über dich sagen und denken? Ja, für wen ist das wichtig? Du sagst, ja, für mich ist wichtig, was andere Menschen über mich sagen und denken. Ja, genau. Dann steckst du, so wie ich, immer noch manchmal langsam lerne, rauszukommen in einer Art der falschen Menschengefälligkeit. Du willst es den Menschen recht machen. Du willst das so machen, dass es den Menschen gut, dass sie dich lieben und sagen, gut gemacht. Aber es ist wichtig, dass, Gott sagt, gut gemacht. Dass Gott sagt, das hast du gut gemacht. Und es gibt ja so einen Spruch, ne? Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich's ganz ungeniert. Von Wilhelm Busch oder Bertolt Brecht schreibt man es den beiden zu. Ja, das gibt so Leute, ich kenne so Leute. Da denkst du, wie so eine Axt im Wald, die kommen rein und du weißt, ey, dem Typen ist nichts mehr peinlich. Interessiert ihn gar nicht, ob der Bürgermeister in der ersten Reihe sitzt oder nicht. Diese Leute sind irgendwie unverschämt. Aber sie haben eins, sie haben keine Menschengefälligkeit mehr. Ihnen ist die Meinung der Menschen völlig schnurz. Manchmal ist ihnen auch die Meinung von Gott völlig schnurz. Das ist das andere Problem. Anders ist es, wenn du in diesem Ding noch drin steckst, der Menschengefälligkeit. Ich bin nur was, ich bin nur geliebt, wenn mich Leute anerkennen. Wenn Menschen mich bestätigen. Wenn sie mich nicht bestätigen, bin ich nichts. Dann bin ich ein armes Würstchen. Dann bin ich wohl nichts. Wenn du da drinnen steckst, ist ja deine Karriere, dein Ansehen in der Gesellschaft, dein Ansehen in deiner Familie, dein Ansehen in der Gemeinde wichtiger, höher als alles andere. Und dann lebst du in einer falschen Identität. Und es ist wie ein Gefängnis. Und Gott möchte dich da rausführen. Er möchte, dass du verstehst, du bist geliebt, weil du geliebt bist von Gott. Und du bist wertvoll, weil du wertvoll bist in den Augen Jesu. Matthäus 18,1, genau, dankeschön. Da heißt es, etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und sie fragten ihn. Ja, die kommen zu Jesus und sagen, Jesus, sag mal, also so nach 3,5 Jahren, sag mal, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Oder wer wird denn der Größte sein? Also, Jesus, wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Mein Kollege sagte mal ein Wort, wer ist der Geilste? Der geilste Macker, sagte der mal. Ja. Die Jünger haben gedacht, nach 3 Jahren müssen wir es endlich mal klären. Also Petrus ist ja schon cool. Der macht manchmal Sachen, die sind nicht ganz okay oder hat ein lautes Mundwerk vielleicht. Aber was ist mit Thomas oder Johannes, Jakobus? Was ist mit Philippus? Was ist mit Judas? Also Jesus, wer ist der Beste? Was denkst du, wer ist der beste Jünger? Also du bist der Chef, Jesus, aber wer ist der Chefjünger in deiner Truppe? Und so gucken wir in unsere Straße, wer ist denn der Reichste bei uns in der Straße? Ah ja, der baut schon wieder ein Haus, der ist wohl der Reichste. Und wer ist denn die Schönste in der Klasse oder an der Uni? Ach, das ist die Schönste, ja, die sieht ja irgendwo, ich sehe aber nicht so aus. Ja, und so vergleichen wir uns. Und wer ist denn Geistlicher? Ach, du betest ja viel mehr als ich. Ach, du hast dies ja schon so oft gefastet. Du bist aber hingegeben, du bist wohl die Größte im Reich Gottes. Und so vergleichen wir uns. Und das ist eine falsche Identität. Wir vergleichen uns ständig. Und ich sage dir heute Morgen eins, du wirst immer schlechter abschneiden. Du wirst immer schlechter abschneiden, weil es immer jemanden gibt, der besser ist als du. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Und deswegen vergiss es mit dieser Identität. Schmeiß sie weg. Bei dem einen fühlen wir uns minderwertig. Jetzt kommt hier ein Politiker, sitzt hier in der ersten Reihe. Oder der Ortsvorsteher oder Ortsamtsvorsteher oder wer auch immer. Oder vielleicht sitzt hier heute Morgen ein reicher Geschäftsmann oder eine reiche Geschäftsfrau und du sitzt neben der Person. Ich habe das schon erlebt. Dann guckst du sie an und denkst du so, oh, ich fühle mich ganz klein irgendwie. Neben mir so ein Riesenpolitiker und ich bin so, ja, ich bin irgendwie, ne? Oder eine Frau, ein Mann Gottes ist hier im Raum und du denkst so, also wie die bin ich, wie der werde ich nie sein. Und weißt du, was das ist? Eigentlich ist es Stolz und Eifersucht. Es ist Stolz, Überheblichkeit. Wir sehen die anderen als Rivalen, ob sie nun besser oder schlechter sind. Und dieser Konkurrenzkampf des Vergleichens findet heute statt, mehr als je zuvor. Nämlich hierdurch, ne? Also dadurch. TikTok, Instagram, guck mal. Und du siehst jeden Tag perfekte Menschen, die gar nicht perfekt sind. Du vergleichst dich jeden Tag. Du kannst in einer Sekunde kannst du gucken, wie sieht es denn aus? Ach, okay, Aktie sowieso, ne? Und auch in der Gemeinde vergleichen wir uns. Wir suchen versuchen wir unseren Selbstwert aufzubauen. Und tief in unserem Herzen ist eine Wurzel des Vergleichens und des Bewertens. Wenn ich damals gute Noten nach Hause brachte, bekam ich ein Stück Schokolade. Bekam ich ein Spielzeug, später war ich größer. Mein Papa hat mir immer 5 Mark gegeben. Habe ich ein super Zeugnis nach Hause gebracht, habe ich 10 Mark bekommen oder 20 Mark damals. Und ich wusste, mein Papa liebt mich. Er hat mir 20 Mark gegeben. Nein, ehrlich. Mein Papa hat mir nicht oft, er hat mich nicht oder so gut wie nie in den Arm genommen. Für mich war es so, mein Papa hat mir was gegeben, also bin ich jetzt geliebt. Jetzt bin ich mehr geliebt, weil er mir ja mehr gegeben hat. Ich habe gute Schulnoten vorgewiesen. Ah, super. Und ich wusste, ich bin was wert. Und wenn ich schlechter war, meine Schwester war meistens besser, ja, dann wusste ich, ja, meine Schwester ist besser, weil sie ist besser. Sie kann mehr. Sie hat bessere Noten, also ist sie geliebter. Und Gott kennt dein Herz und mein Herz. Und er weiß genau, woher du herkommst. Und er weiß genau, ob du in diesen Identitäten, diesen falschen Identitäten noch lebst. Und hör auf, in diesem trüben Wasser, in diesen trüben Quellen des Lebens rumzufischen. Hör auf, komm zu Jesus und sag, Jesus, du bist die Quelle, du gibst mir lebendiges Wasser. Und die Jünger, sie waren so, sie wollten wissen, Jesus, wer ist denn der Beste? Wer ist denn der Beste? Wer hat die höchste Stellung im Reich Gottes? Sie fragten sogar, wer darf denn neben dir sitzen eines Tages? Markus 10, 37. Und Jesus, er antwortet jetzt an dieser Stelle hier, Matthäus 18, 2. Als die Jünger ihn fragen, wer ist der Größte im Himmelreich, holt er sich ein kleines Kind. Jesus stellt dieses kleine Kind in die Mitte der Jünger. Und er sagt, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in das himmlische Reich. Wenn ihr aber so klein demütig seid wie ein Kind, oder wer aber so klein demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Mit dieser Antwort hatten die Jünger nicht gerechnet. Jesus nimmt ein kleines Kind, ein schwaches kleines Kind, das nach dem Gesetz keinerlei Rechte hatte. Schwach, klein, in der Welt der Erwachsenen völlig übersehen. Und er sagt, Gott, oder für Gott sind die Kinder, die Kleinen, die voller Vertrauen sind, wahrhaftig groß in meinen Augen. Sie sind zwar unbedeutend in eurer Welt der Erwachsenen, sie werden wenig beachtet, aber gerade durch ihre Kleinheit, durch ihre Schwachheit, durch ihre Liebesbedürftigkeit sind sie in den Augen Gottes absolut wertvoll und wichtig. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das heißt nicht, dass wir kindisch sein sollen, sondern wir sollen sein wie die Kinder. Wir sollen dem Papa vertrauen. Wir sollen der Mama vertrauen. Vor allen Dingen sollen wir Gott vertrauen. Gott möchte, dass du ihm allen vertraust. Er möchte, dass du in eine Abhängigkeit, in einer kindlichen Abhängigkeit hineinkommst. Er möchte, dass du so ihm vertraust, wie dir deine Mama oder dein Papa vielleicht vertraut hast oder vertraust. Und noch mehr. Zum Schluss, ganz kurz die Identität von Jesus Christus. Wie war Jesus denn? Wie lebte er denn? Nur so Schlagworte bringe ich jetzt. Erstens, Jesus hatte es nie nötig, groß vor den Menschen zu sein. Im Lukas 22, 27 sagt er, wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder derjenige, der bedient? Wer ist größer? Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt und am Tisch sitzt, sagt Jesus. Und dann sagt er, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Versteht ihr? Jesus hat sich komplett erniedrigt. Er hat den Himmel verlassen. Ja, viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wurde Mensch. Er kommt auf diese Erde. Er erniedrigt sich. Er wird der Diener aller. Jesus lebte, wenn ich das so sagen darf, in diesem kindlichen, selbstlosen Geist. Seine Identität bestand nicht aus dem, was er hatte oder was er an Leistung brachte oder wer er war, weil er wusste ganz genau, wer er war. Er weiß ganz genau, wer er ist. Jesus wusste ganz genau, welche Position er innehatte. Dies ist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Jesus wusste das. Versteht ihr, was das bedeutet, zu wissen, wer du bist? Er machte sich ganz klein, obwohl er der Größte ist. Es gab keinen Menschen so wie Jesus und keinen Gott auf dieser Erde so wie Jesus. Er wurde ganz klein. Er ist die wichtigste Person, die höchste Person. Und er erniedrigte sich. Und er kam und wurde Diener aller. Jesus besaß niemals einen Haufen Geld. Er besaß keine Reichtümer. Er hatte kein Land. Er hatte keine Wohnung, kein Haus. Er hat nicht mal einen Platz, wo er sich ausruhen kann, wo er seinen Kopf hinlegen kann und schlafen kann. Sagt dann Matthäus 8, 20. Materieller Besitz spielte im Leben von Jesus Christus überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Jesus lebte auch nicht leistungsorientiert. Ja, er war fleißig, als Zimmermann auf jeden Fall. Und er arbeitete hart, auch diese 3,5 Jahre, wenn ich das so sagen darf, in Anführungsstrichen, arbeitete er hart. Aber er tat das nicht für Geld oder für irgendetwas anderes auf dieser Welt, sondern es war seine Liebe zum Vater, es war seine Hingabe zum Papa, es war seine Liebe zu den Menschen. Und wie oft zog er sich immer wieder zurück, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit dem Vater? Wie oft ging Jesus in die Gegenwart des Vaters, um ihn zu suchen und um diese Zeit zu haben? Jesus hatte keine Stellung, die ihm eine bleibende Ehre auf dieser Erde eingebracht hätte. Er wollte auch keine Anerkennung. Er wollte keine Anerkennung auf dieser Erde. Er wollte nur eine einzige Anerkennung. Und das war die Anerkennung, die er bekam von seinem Papa. Das war die Anerkennung, für die er lebte, die seines Vaters im Himmel. Und auf der anderen Seite erlebte er so viel Verachtung und Ablehnung. Jesus hat so viel Verachtung und Verablehnung erlebt. Und er wollte nur eins sein, und das war er. Er wollte Sohn Gottes sein. Das war die Vision von Jesus. Seine Identität, sein Lebenskonzept kannst du in einem Satz zusammenfassen. Davon spricht er auch selber. Ach so, habe ich nicht aufgeschrieben, aber kommt da. Und zwar, sein Konzept, sein Lebenskonzept war folgendermaßen: Ich lebe um des Vaters Willen. Ich lebe um des Vaters Willen auf dieser Erde. Ich bin gekommen um des Vaters Willen. Das lesen wir im Johannes 6, 38. Er sagt dort: Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Das gilt auch für uns, dass wir den Willen Gottes tun und durch den Heiligen Geist erkennen, wozu Gott dich berufen und gesandt hat. Und dann paar Verse weiter, im Vers 57, wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen. Jesus ist und war, war und ist, er ist der geliebte Sohn des Vaters. Und das zu wissen, war seine tiefste Identität. Aus dieser Verbindung, der geliebte Sohn zu sein, aus dieser Quelle schöpft er alles. Und das war das, was er brauchte, mehr nicht. Und in dieser Herzenseinstellung diente er auf dieser Erde. Für den Vater, für den Papa und ja, letztendlich auch für dich und mich. Weil wenn Jesus nicht gekommen wäre, wären wir heute Morgen wahrscheinlich nicht hier und hätten keinen Gottesdienst. Ja, wir wollen jetzt das Abendmahl gleich feiern. Du kannst die Predigt ausmachen, danke. Ich möchte, dass du die Augen schließt und dir vorstellst, dass wir heute das Abendmahl feiern, weil du Anteil an dem hast, was Jesus getan hat für dich. Dass du weißt, du bist gerettet, du bist sein Kind. Aber dass du auch ehrlich bist und Jesus deine falsche Identität, in der du immer noch lebst, gibst heute Morgen. Dass du sagst: Jesus, ja, es tut mir leid, wo ich Besitz und nach Verdienst Ausschau halte. Das war der erste Punkt. Wo mir Besitz, Verdienst wichtiger ist als du. Das ist eine falsche Identität und die führt dich in eine Sackgasse. Dass du sagst: Jesus, wenn das ist, dann gebe ich dir das heute Morgen. Ich will frei davon werden. Ich möchte Heilung erleben. Oder wenn du sagst: Zweitens, meine Leistung, das, was ich tue für Menschen, für Gott, auf der Arbeit, ist wichtiger als alles andere. Daraus beziehe ich meinen Wert. Dann sag: Herr, ich will das dir geben. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt, auch wenn ich nichts kann, auch wenn ich im Bett liege und krank bin. Was willst du denn machen, wenn du über 80 bist und bettlägerig bist? Ich kenne so eine Frau, sie liegt nur noch im Bett. Ist sie weniger geliebt von Gott? Nein. Sie sagt: Ich kann nichts mehr machen. Aber sie ist nicht weniger geliebt von Gott. Selbst wenn du nichts mehr machen kannst, bist du genauso geliebt, als wenn du hier der Crack bist. Und der dritte Punkt ist eben, diese dritte falsche Identität ist, wenn du Anerkennung und Bestätigung bei Menschen suchst. Dann gib es Gott, bring es Gott. Und mach es so wie Jesus. Verstehe, dass du sagst: Ich lebe um des Vaters Willen. Ich lebe, weil Gott mich berufen hat, weil er mich kennt, weil er mich liebt und weil er etwas mit mir vorhat. Und die Frage ist letztendlich: Für wen lebst du? Für wen lebst du und aus welcher Identität lebst du? Und ich wünsche dir, und ich bete zum Schluss einfach nochmal, dass du frei davon wirst. Und dann wollen wir gleich das Abendmahl zusammen feiern. Schließ einfach eure Augen, guck nicht, was der Nachbar macht. Wenn du sagst: Jesus, ich möchte in dieser Identität leben, die du mir gegeben hast, dann kannst du heute einfach deine Hand ausstrecken, kannst deine Hände öffnen auf dem Schoß. Du kannst dich hinknien, ist egal, ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns eine neue Identität gegeben hast. Ich danke, dass wir ein neues Leben empfangen haben und dass ich mir nicht mehr selber gehöre. Ich bitte dich so sehr, dass du jetzt kommst und dass du uns berührst, Herr, mit deiner Liebe, Herr, mit deiner Gegenwart. Dass wir wissen, wir sind geliebt, weil wir geliebt sind. Wir sind geliebt, weil wir wertvoll sind. Aber wir sind nicht geliebt, weil wir wertvoll sind, sondern weil du uns zuerst geliebt hast. Ich möchte dich bitten, dass du einfach diese falschen Dinge in unserem Leben jetzt nimmst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen freisetzt heute Morgen hier im Raum und auch die, die es vielleicht später hören. Ich bete, dass du uns freisetzt, Herr Jesus, von einer falschen Identität, Lebensweise, von diesem falschen Leistungsdenken, von dieser Menschengefälligkeit, von dieser falschen Menschenfurcht in Jesu Namen. Führ uns in die Freiheit hinein, die du für uns hast. Jesus, wenn du mich frei machst, bin ich wirklich frei. Und du hast mich frei gemacht, aber ich möchte auch darin leben. Und so bete ich, dass das geschieht in Jesu Namen heute Morgen. Danke dafür. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen.